Ich werde heute nach grösserer Pause mal mit der Apostelgeschichte weiterfahren. Und vielleicht, dass wir reinkommen, zum Wissen, wo wir sind. Wir sind jetzt zwischen dieser Phase, wo schon zweimal Gemeinde irgendwo, aufgrund von dem, dass sie wirklich durch das Wirken vom Heiligen Geist Aufmerksamkeit in Jerusalem erregt haben, konfrontiert worden ist von den geistlichen Oberhäuptern vom Volk Israel. Zweimal haben sie müssen gegen das ankämpfen bereits. Sie haben ein System entwickelt. Mit der Gütergemeinschaft haben sie sehr viel Zeit eben miteinander verbracht und extrem viele Sachen zusammen gemacht. Und das heisst, sie sind täglich zusammen gewesen. Und in diesem System hat es gewisse Leute gegeben, die sich dem nicht ganz unterordnen wollten. Gefunden haben, sie noch einen eigenen Weg machen und das aber nicht ganz entsprechend sagen. Und der Herr hat dort am Anfang ein Zeichen gesetzt und gesagt, ich wünsche mir, dass mein Fundament für die Gemeinde, die ich bauen will, in diesem Zusammensein sauber ist. Und dann sind sie weitergegangen, haben eben noch wieder so eine Herausforderung im Anschluss. Und die Apostel waren nachher vor dem Hohen Rat gewesen. Sie haben gedroht, einer ist mehr, haben sie geiselt, die anderen sind aufgrund vom Wissen und Kraft vom Wort Gottes und Wissen vom Wirken vom Heiligen Geist, sie sind trotz allem fröhlich weitergegangen und haben weiterpredigt und die Gemeinde ist weitergewachsen. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Abschnitt. Ein Abschnitt, wo ich jetzt überlegt habe, wo ich beschreibe mit Wachstumsschmerzen. Sie sind dann gewachsen. Sie ist grösser geworden. Und jetzt kommen wir zu dieser Situation hier. Apostelgeschichte 6, die ersten 7 Verse, werden wir heute anschauen. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den Hellenisten in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie, und das Wort breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem, es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Das ist die Situation. Es ist gewachsen. Und das System, das sie hatten, das alle alles gemeinsam hatten, haben natürlich danach verlangt, dass irgendwie das Essen auch entsprechend ausgeteilt wird. Und bei dem Essen austeilen, sind einfach scheinbar die griechischen Witwen untergegangen. Unabsichtlich. Man hat einfach die griechischen Witwen zum Teil beim Essen verteilen übersehen. Und da haben sich natürlich die Leute gemeldet, hier, hör mal schnell da, die griechischen Witwen, die haben ein Problem, die bekommen gar nichts. Oder? Und ich denke, wenn eine Gruppe, das sind, wir reden ja von einer Riesengruppe von Leuten, vergessen das nicht, dass sie das erste Mal 3'000 zum Glauben kommen, dann noch mehr und dann noch mehr, wir reden von mehreren tausend Leuten. Das ist also eine riesen Logistik. Eine riesen Logistik, was darum geht, dass alle zu essen haben. Oder? Und gerade die Witwen und die Weisen, denke ich, sind die, die sich mit Abstand am schlechtesten natürlich wehren in so einer Situation. Oder? Und die Schwächsten sind dann rein vom Tellerrand gefallen. Was auch offensichtlich ist, wenn man das anschaut, dass dann scheinbar die Apostel für alles geschaut haben. Oder? Und das waren eigentlich 12 Männer, oder? Zu eben x-tausend Leuten. Irgendwo, irgendwie, gibt das dann auch ein Missverhältnis. Oder? Und offensichtlich hat es einen eindeutigen Kapazitätsengpass gegeben. Die Leute, die verantwortlich sind, haben einfach nicht genug Kapazität gehabt für alles. Oder? Und ich denke, das ist relativ typisch, wenn etwas wächst, dass irgendwo irgendein Mangel fängt an zu entstehen. Oder? Und für mich ist das ein gutes Beispiel, wie man nachher dem Mangel begegnet ist. Wenn irgendwo etwas fehlt, sagt man, okay, dann müssen wir etwas machen. Was auch offensichtlich ist, wenn man dann den Vers 2 anschaut, dass die Ältesten, die Apostel feststellen, oh, wir haben irgendwo eine Prioritätenverschiebung gehabt. Das heisst, das Wort Gottes predigen und die Leute lehren, die wir als Auftrag vom Herrn bekommen haben, das kommt zu kurz. Weil wir uns um Wesen lassen, alles andere auch noch kümmern müssen. Also müssen wir etwas ändern. Und sie sind nachher sehr schnell zum Schluss gesagt, hört die Leute, wir machen es folgendermaßen. Wir erwählen uns, das ist, ich sage absichtlich, erwählen uns 7 Männer, die wir mit dieser Aufgabe betrauen. Die 7 Männer bekommen den Auftrag, zu schauen, dass die Nahrung gut verteilt wird. Und im Vers 3 werden dann ein paar Kriterien für die Männer beschrieben von dem her. Oder? Und die Kriterien stehen, okay, sie müssen einen guten Ruf haben, sie müssen voll Heiligen Geistes sein und voller Weisheit. Und die wollen wir nachher entsprechend für den Dienst einsetzen. Und das System, das hat sich total gefestigt nachher. Wenn wir im 1. Timotheusbrief, wo ein Brief von Paulus an Timotheus ist, wo er sagt, los Timotheus, ich schreibe dir das, damit du ein Raster hast, auf was du schauen musst, wenn du Leiter einsetzen willst. Wenn du Leute in eine Aufgabe, in eine Verantwortung reinnehmen willst. Und dort gibt es ein Kapitel 3, das genau beschreibt, was für Kriterien beispielsweise ein Bischof oder ein Gemeindeleiter in dem Sinn soll erfüllen und was für Kriterien Leute sollen erfüllen, die irgendeine Verantwortung übernehmen. Oder? Und das wird dort relativ ausführlich beschrieben. Und das erste Mal, wo man das sieht, in der Form, ist hier der Apostelgeschichte im Kapitel 6, wo einfach anhand von gewissen Kriterien beschrieben wird, wie entsprechend das Profil von so einem Leiter oder von jemandem, der eine Verantwortung übernimmt, sollte aussehen. Hier 1. Timotheus 3, werde ich mal die 2 Abschnitte vorlesen. Oder? Das ist gewisslich wahr, wenn jemand ein Bischofamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Das ist das Anforderungsprofil für einen Bischof. Oder? Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, keine Säufer, nicht schändlichen Gewinn suchen, sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren und man soll sie zuvor prüfen und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen. Desgleichen soll ihre Frau ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Die Diakone sollen ein jeder, der Mann einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Welche aber ihren Dienst gut versehen, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus. Das sind die Anforderungsprofile, wo der Paulus und Timotheus mitgibt und sagt, das ist das, wo du musst drauf schauen, wenn du jemanden suchst für deine Leitungsaufgabe. Das Interessante ist, sowohl da, wie auch vor allem davor in der Apostel, sagt, okay, also, jetzt suchen wir ganz spezifisch Männer. Wir suchen Leute für die Aufgabe. Wir suchen nicht, wer am beliebtesten ist. Wir schauen auch nicht, wer die höchste Qualifikation hat, beispielsweise eine Ausbildung im Logistiker hat und entsprechend in der Food-Industrie gearbeitet hat oder das weiss, wie man das Essen verteilt. Ja, das ist wichtig. Sie schauen darauf, und das ist ein bisschen detailliert, sie schauen darauf, dass eben Folgendes für die Personen gilt. Sie müssen einen guten Ruf haben, voll Heiliger Geist sein und voller Weisheit. Und vieles, was dort genau ausgeführt wird, und massvoll, nüchtern und so weiter und so fort, kannst du mit dem Begriff voller Weisheit auch zusammenfassen. Was interessant ist, der Begriff wird hinten nicht gebraucht, hier wird es einfach mal so global genannt. Und jetzt ist es so, wir treffen hier jetzt für mich eine Situation an, wo ein Stück weit das Leidenschaftsprinzip im Reich Gottes in seiner Gemeinde fährt einfach beschreiben. Die Ältesten sagen, suchen das und das und das und das. Anhand von dem Anforderungsprofil. Das heisst, es ist nicht so, dass man irgendwo eine Ausschreibung macht und die Leute sich melden können und das Gefühl haben, sie könnten das. Das ist ganz, ganz, ganz etwas Entscheidendes für mich. Es ist absolut kein demokratischer Ansatz hier. Sie haben in einem Plakat aufgestellt, ich möchte gerne Diakon werden zum Essen verteilen, oder? Mit dem Kopf drauf, Mark Lanz, da, geeignet wegen und so weiter, und mein Slogan, oder? Darum bin ich geeignet für das, oder? Und ich denke, in meinen Augen ist das eines der ganz grossen Probleme von mancher Bewegung. Ich denke gerade speziell in der Schweiz, dass wir aufgrund von einem demokratischen Umfeld demokratische Formen haben auf Annäher gemeint. Und Demokratie und Reich Gottes geht jetzt einfach nicht zusammen. Sprüche 29, 18 ist es, glaube ich. Steht folgende Aussage. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, wo man aber auf Weisung achtet. Dort ist es gut. Wohl aber, wenn man, wo man auf Weisung achtet. Jetzt ist es einfach so, aufgrund von meinem zwischenzeitlichen Verständnis, ist es so, dass die Offenbarung, die dort beschrieben ist, oder die Weisung, die dort beschrieben ist, nicht etwas, was aus einer Gruppe raus einfach so entsteht. Das ist nicht so. Eine Offenbarung oder eine Weisung, eine Vorgabe, da kommt jemand und geht weiter. Und gerade hier sehen wir jetzt ein System, das eben, wie der Herr gesagt hat, zu seinen Apostel, vor allem zu Petrus, auf den will ich meine Gemeinde bauen. Das heisst, das ist der Mann, der schlussendlich die Verantwortung über die Gemeinde hat. Natürlich schlussendlich so der Herr, aber gleich. Die Verantwortung für die Leitung der Gemeinde hat zusammen mit den Aposteln. Und die haben gesagt, okay, jetzt wählen wir das System. Jetzt machen wir das so. Jetzt suchen wir die Männer aus und wir sagen, da, da, da und da und da. Und diese Benehmen sind dann hier drauf, oder? Und diese Benehmen wählen sie nachher aus. Da gibt es keine Abstimmung vom Volk nachher, ob das passt oder nicht. Sondern die werden erwählt, und werden nachher eingesetzt. Und ich merke, das System ist halt schon nicht ganz das, was wir uns gewöhnt sind. Und ich merke auch, wie das immer wieder Herausforderungen mit sich bringt. Und gleich, wenn ich die ganze Apostelgeschichte anschaue, ist es einfach, und was nicht ist, ist es einfach immer so gelaufen. Oder? Und das ist schon nichts Neues. Im Alten Testament hat es auch keine Abstimmung gegeben. Keiner von den Königen ist gewählt worden. Keiner von den Richtern ist gewählt worden. Der Mose ist auch nicht gewählt worden. Alle Leute, die dort die Führung hatten, sind vom Herr eingesetzt worden. Und viele davon haben das Gefühl, sie seien nicht geeignet dafür. Und das ist auch wichtig. Das ist aber das, was ich ganz spannend finde. Und ich bin gerade am Hören von einem ganz spannenden, eigentlich auch schon einmal gehört oder schon mehrmals gehört, spannende Version, wo der Daniel an einem Ort das Thema Jüngerschaft und Leiterschaft, wie er das sieht, darlegt. Und ich merke schon, dass mich das schon sehr beschäftigt, auch immer im guten Sinn, weil schlussendlich, wenn etwas wächst, wie es hier der Fall ist, braucht es Leute, Und zwar die richtigen Leute, die entsprechend die Verantwortung übernehmen. Und er sagt dort auch, und das merke ich auch, er schaut nicht drauf, wer das Gefühl hat, er sei qualifiziert für etwas. Und findet, oh, ich könnte das. Er sagt, okay, mal, das ist einer. Ich nehme all die, die das Gefühl haben, sie sind gut und sie geistlich genug, haben das schon lange im Sack. Sondern er schaut drauf. Und ich weiß, wo er ein Herz hat. Er schaut drauf, was die Leute für ein Herz haben. Ob sie im Geist Gottes Raum geben. Und ob sie einen guten Ruf haben. Und schlussendlich setzt man nachher Leute ein, die ganz ein anderes Anforderungsprofil erfüllen, als wir das für uns sich vorstellen, rein von der Aufgabe her. Und die 7 Männer erfüllen jetzt einfach eben diese Kriterien. Keine Ahnung, was die für eine Ausbildung haben. Keine Ahnung, was die für einen intellektuellen Stand haben. Sie schliesslich immerhin Leute, die eine grosse Verantwortung übernehmen nachher. Weil offensichtlich ist es etwas, das echt ein Problem war. Und jetzt müssen wir Leute einsetzen, die diesem Problem begegnen können. Und entsprechend die Leute betreuen. Und so wählen sie nachher die 7 Männer aus. Und wie die Leute dann eingesetzt werden, ist auch wieder sehr typisch für das Reich Gottes. Man nimmt die 7 Männer, stellt sie vor die Apostel. Die Apostel legen die Hände auf und beten für sie. Und so werden sie in ihr Amt eingesetzt. Das heisst nachher, oder? Diese Männer stellten sie vor die Apostel, sie beten und legten die Hände auf sie. Und das sehen wir nachher immer und immer wieder, dass auf diese Art und Weise Leute in ihr Amt eingesetzt werden. Und das ist interessant, ich störe letztens ab und zu über Versen im Hebräerbrief, weil der Hebräerbrief scheint schon ganz, ganz etwas Spannendes zu sein, im Zusammenhang mit dem Verständnis von der Lehre, die die Juden schon hatten, oder? Im Hebräer 6 beispielsweise steht Folgendes. Vers 1 dort heißt: Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das heißt dort, Leute, das sind Sachen, die sind absolut klar. Über das wollen wir nicht reden. Und natürlich, das ist interessant, dass gerade eben die Sachen hier, die Lehre von Taufe, ist klarer Fall, oder? Wir haben gerade am Ende die Lizenzierung gewusst, die Lehre von Taufe, ja, klarer Fall, oder? Logisch. Vom Händauflegen, von der Auferstehung der Toten, vom ewigen Gericht, oder? Und das Händauflegen steht da drin. Und ich habe mir nachher gesagt, okay, ja, das muss ja scheinbar tatsächlich etwas sein, wo schon alt ist. Und ich weiss auch, dass es früher auch natürlich bei den Königen und so weiter so war. Also der David, wie ist das gemacht worden? Der Samuel ist gekommen, hat mit Öl gegossen, hat über ihn gebetet und hat ihn dann so als König eingesetzt. Oder? Und es ist ja interessant, ganz am Anfang der Bibel, bis zur Zeit von Mose, hat es ja kein Gesetz und keine Ordnung gegeben. Lange Zeit ist die Menschheit ohne wirklich saubere Ordnung und saubere Gesetze gewesen. Und dann im 2. Mose 20 kommen die 10 Gebote und sehr kurz, im 2. Mose 29 heisst es, und so machen wir das. Wenn wir das Opfer machen, wenn wir das machen, legen wir die Hände auf den Kopf und beten. Und das kommt dann immer wieder vor. Und auch der Mose, wo man seine Aufgabe am Josua übergibt, legt er ihm die Hände auf und betet für ihn. Und durch Hände auflegen und beten wird jemand in sein Amt geistlich gesehen eingesetzt. Und das ist ja das, was dann immer so gemacht wird. Und wir sehen das nachher auch kurz darauf ab. Bei der ersten Missionsreise, wo der Heilige Geist kommt und sagt, lass uns, sondern mit Paulus und Barnabas aus zum Auftrag, den ich für sie habe, heisst, und sie haben mitgenommen, haben die Hände aufgelegt, haben für sie gebetet. Und dann sind sie gegangen. Das heisst, mit dem Hände auflegen und beten, geht etwas weiter, geht der Auftrag über an eine andere Person. Und ich habe mir dazu schon noch so ein paar Gedanken gemacht, das sehr interessant gefunden von dem her, wie das geht. Und es gibt einfach verschiedenste Beispiele. Oder Timotheus, wo er in sein Amt eingesetzt worden ist, hat der Paulus über ihn gebetet, hat ihm die Hände aufgelegt, hat für ihn gebetet. Und es gibt noch mehrere andere alttestamentliche Stellen, die so beschreiben von dem her. Und ich denke, es hat mit Folgendem zu tun. Psalm 133. Psalm 133 ist so ein kurzer Psalm, wo es heisst, siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seiner Kleider. Und dort heisst es, wenn wir in Einheit zusammen sind, dann wird Salböl ausgossen übers Haupt. Oder es heisst, übers Haupt fließt nachher in den Bart und fließt nachher weiter runter bis zum Saum. Das heisst, da muss irgendein Fluss vorhanden sein. Es muss irgendwie weitergehen. Und wenn ich schaue, wie es dann gemacht wird, ist es genau das, dass man sagt, okay, der Apostel, der vom Herrn und auch vom Heiligen Geist berührt worden sind, die Geiris, also in dem Sinne, die wir vier brauchen, ihre Salbung weiter, ihre geistliche Autorität weiter, legen die auf die sieben Männer, die nachher entsprechend dafür schauen sollen. Genau gleich ist es so gewesen, wo der Mose scheinbar noch relativ ungeschickt das Volk Gottes geführt hat. Da ist sein Schwiegervater gesagt, das ist nicht gut, wie du das machst. Das ist keine gute Ordnung. Setz ein über 10, 50, 100'000. Und dann hat er dort auch eingesetzt und hat auch für die Leute gebeten, dass sie die Schuld entsprechend können zusammentragen können. Die Last nicht die Schuld zum Glück. Und im 4. Mose kommt dann eine Situation, wo der Mose von geistlicher Verantwortung her einfach überlastet ist, wo er nachher wieder 70 Älteste bekommt, die ihm helfen. Entsprechend die geistliche Verantwortung zu tragen. Hat das irgendetwas von Autorität von Mose weggenommen? Nein, es hat einfach verteilt und weitergegeben. Und so denke ich, ist es prinzipiell wirklich im Reich Gottes, dass der Herr Leute einsetzt und von diesen Leuten will, dass der Segen weitergeht. Und dass dann so fließt auf alle ab, schlussendlich. Und so wird hier nachher in Situation von einem Notstand, in Situation von einer Schwierigkeit, dieser Situation begegnet. Man sucht sich Leute aus, wo man weiss, die entsprechen einem geistlichen Anforderungsprofil, nicht einem leistungsmässigen oder einem intellektuellen, sondern einem geistlichen. Oder? Die setzen wir ein, legen die Hände auf und beten für sie. Und dann passiert etwas. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr gross in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester im Glauben gehorsam. Also, spannend, wenn man die Prinzipien, die Systematik vom Reich Gottes wirklich anwendet, was dann passiert. Und das ist natürlich, das merke ich auch, natürlich ganz ein anderer Drive drin gewesen als jetzt an einem lokalen Ort. Etwas dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen uns nicht als lokale Gemeinde sehen. Wir sind ein kleiner Teil von einer riesengroßen weltweiten Bewegung. Und das geht mir jetzt nicht um Foursquare, sondern es geht mir einfach um alle Menschen, die im Namen Jesu Christi wirklich wahrhaft unterwegs sind. Und wenn wir das anschauen und das global von Anfang sehen, denke ich, ist ja unglaublich, was passiert. Täglich. Auf dieser Welt. Im Leib Christi. Wir spüren zwar vielleicht hier nicht ganz so viel davon wie anderen Nationen. Wir wollen manchmal ein bisschen mehr. Und da schauen wir, was wir machen können. Von unserem Herz her, wie wir das positionieren können, dass es mehr gibt. Aber wenn wir das gesamtweltlich anschauen, ist ja das unglaublich, wie das rausfließt. Ja, und ich denke, es ist wichtig, dass wir ab und zu so das ein bisschen vor Augen haben und denken, nicht nur denken, oh, wir alle, bei uns passiert überhaupt nichts, dort ist Erweckung. Es ist ja schön, ist Erweckung. Wir sind ja auch Teil von dieser. Vergesst das nicht, es ist ein grosser Leib. Oder? Und der wächst relativ stark. Oder? Also, er wächst sehr stark im Verhältnis. Wir sehen einfach nicht so viel von diesem Wachstum vor der Gründung. Oder? Das ist etwas Wichtiges. Oder? Und seitdem geht es so. Oder? Und es gibt immer mehr und auch Priester, das finde ich cool. Auch eben die tatsächlich die Qualifikationen damals vor der frommen Welt, nicht vor dem Herr, vor der frommen Welt absolut erfüllt haben, dass die auch wirklich nicht den Zugang finden, und zwar nicht nur eine, zwei, sondern viele. Oder? Und so ist nachher, nachdem sie das Problem überwunden haben, einfach einmal mehr ein Schub gekommen, wo der Herr seine Gemeinde weiter vergrössert hat, Jerusalem. Und das Interessante ist, die Namen von diesen Männern, die da gewählt sind, das sind Männer, die nicht einfach, es tut mir wichtig, sind nicht einfach so, ja, und wir nehmen jetzt noch ein paar, die vielleicht ein bisschen, ja, die gerade nichts zu tun haben. Das ist wichtig. Und ich denke, es ist für mich auch interessant zu sehen, dass jetzt die Wichtigkeit von diesem Auftrag hier deutlich dargelegt wird. Was ist das für eine Aufgabe? Das ist ein reiner Dienst an den Leuten. Das ist ein reines Dienen an den Leuten und einfach verteilen. Das ist nicht eine grosse, in unseren Augen, verdrehten Augen, fromme Aufgabe. Sondern es ist nur einfach, den Leuten zu essen auf den Tisch stellen. Übertrieben gesagt. Das Bewusstsein mal so deklariert. Und was hat er für Männer gewählt? Das sind nicht einfach so Männer. Und das zeigt mir auch, wie der Herr schon eine andere Perspektive hat zwischen scheinbar gross frommen Aufgaben und weniger frommen Aufgaben. Und die schon lange mit mir unterwegs sind, wissen ganz genau, dass ich der Meinung bin, dass es weder etwas Frommes noch etwas Unfrommes gibt. Überall, wo wir dabei sind, ist es hochgeistlich, wenn wir uns dessen bewusst sind. Oder egal, was wir machen. Oder? Und hier ist auch kein Unterschied, weil gerade der Stephanus, über den Stephanus wird nämlich gesagt, von dem hat der Stephanus aber voll Gnade und Kraft, hat Wunder und grosse Zeichen unter dem Volk. Oder? Wunder und grosse Zeichen, oder? Das war einer von diesen sieben, der einfach nur, in Anführungszeichen, geholfen hat, Essen zu verteilen. Oder? Und der scheint so weise zu sein, dass in einem Streitgespräch mit verschiedensten Schriftgelehrten aus verschiedensten Bewegungen absolut die Oberhand behalten konnte. Oder? Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und Geist, in dem er redete, im Vers 10 nachher, oder? Was dann mit ihm passiert ist, ist eine andere Geschichte, die werden wir heute nicht anschauen. Die werden vielleicht auch nur ganz kurz abreißen nachher. Ein Teil davon werden wir garantiert vornehmen, aber seine ganze Rede werden wir auch nicht anschauen. Und das war einer von diesen sieben Männern. Im nächsten Kapitel kommt wieder einer von diesen sieben Männern vor. Da kommt der Philippus vor, das ist nicht der Apostel, und der Apostel ist Jerusalem geblieben. Der Philippus vor, der Philippus, der hat heute ganz heisse Erlebnisse gemacht, und die werden wir dann genauer anschauen. Von dem her, oder? Und das sind wirklich geistliche Autoritäten gewesen, wo dort eingesetzt worden sind, für einen scheinbar einfachen Dienst zu versehen. Und ich finde das ganz, ganz spannend, dass der genau gleich wichtig ist, jetzt für die Männer, wie auch der von den anderen ist, vom Lehren, auf dem Betten, vom Predigen vom Wort Gottes nachher. Oder? Und da sehen wir, für den Herr gibt es nicht geistlichere und weniger geistliche Sachen. Für den Herr gibt es einfach, entweder sind wir dabei oder sind wir nicht dabei. Oder? Und wenn wir dabei sind, dann sind wir geistlich, egal was wir machen. Oder? Beim Austeilen vom Essen, beim Kindhüten, beim Schauen, dass die Kleinsten nicht schreien, beim Schauen, dass Teenager etwas Gescheites machen, beim hier zulassen oder hier reden. Das ist alles genau gleich geistlich. Und ist nicht das eine besser als das andere. Oder wichtiger als das andere. Es braucht alles zusammen. Hier haben sie ja offensichtlich auf der einen Seite zu wenig predigt, aber auf der anderen Seite vor allem zu wenig Essen verteilt. Und hat das Problem gegeben. Und es hat nicht geheißen, das Problem ist ja nicht gewesen, dass es zu wenig Lehre gehabt hat. Oder zu wenig Teaching, sondern zu wenig zu essen. Und von dem her denke ich, ist das etwas, was auch wichtig ist für uns zu sehen, dass es nicht einfach nur darum geht, dass irgendeiner am Sonntagmorgen daher hockt, da einen anderen etwas erzählt oder jemand eine anleitet in der Anbetung, sondern dass wir eben auch Sachen brauchen, wie ein Mittagessen, wie Ordnung, wie Dekoration, wie Aufräumen, wie dieses eins wie jenes zu organisieren, zu schauen, dass es genug zu essen hat, was auch immer. Und das ist das, was es einfach braucht, für das schlussendlich das, was wir wollen, funktioniert. Und dann braucht es Leute, die offene Ohren haben, damit andere können ins Schiene rennen. Das ist absolut entscheidend. Oder? Da reicht einer nicht. Da reichen zwei nicht. Da braucht es ganz viele Leute, die ihre Ohren auftun, damit andere können reden können. Und darum haben wir auch entsprechend einfach Leute eingesetzt, um Treffs zu leiten, damit ihre Leute dort können reden und können ins Chile rennen, können erzählen und können fragen. Oder? Und so sehen wir jetzt hier in einer frühen Phase eigentlich, das ist ja, ich weiß nicht, wie lange das her ist, das ist sehr wahrscheinlich kein Jahr nach dem Pfingstpredigt war, ist das hier, oder? Wo das so eine Dynamik annimmt und dann schlussendlich wirklich, ja, zu etwas ganz Grossem wird, wo entsprechend an gewissen Orten einfach Sachen auftauchen, wo dann auf eine sehr weise geistliche Art mit der entsprechenden Priorität und Wichtigkeit dann auch entsprechend Aufmerksamkeit gewidmet wird, oder? Und darum merke ich auch, ja, es gibt hier auch bei uns nicht geistlichere und weniger geistliche Aufgaben, sondern es gibt einfach Sachen, die es braucht, für dass der Leib so funktioniert, wie es gedacht ist. Und da wünsche ich mir für mich, für uns alle, dass wir das sehen und das auch als Ermutigung für uns nehmen, ich sage jetzt mal für euch nehmen, in dem Sinn, dass es nicht auf mich ankommt. Es steht und fällt hier absolut nicht mit mir. Mit meiner Frau. Sondern es steht auf Alter mit, inwieweit wir sehen, wie wichtig all unser Teil ist in dem, was wir tun. Und es sind alle Teile wichtig. Es sehen nicht alle gleich aus. Es sehen alle sehr verschieden aus. Das macht aber nichts. Aber es braucht alle. Für das schlussendlich der Leib alles bekommt, was er braucht. Oder? Und ich habe das Gefühl, da fehlen noch verschiedenste Sachen. Das ist so. Wegen dem stirbt er ja offensichtlich nicht ab. Und der Herr ist sowieso der, der uns versorgt und nicht mir. Oder? Dass wir einfach wirklich dort sehen, wie wichtig und wie gut das alles ist, was wir beitragen. Amen.